Dann starte ich das mal. Wir haben ja auf unserer Internetseite so einen Stream, wo wir auch immer unsere Fraktionssitzungen übertragen. Und dadurch kann jeder zuhören, je nach Thema, wenn sich jemand interessiert, direkt auch über Chat mit einbringen. Wir haben ja auch viel Mühe gebraucht, um im Land in den Landtagssitzungen Twitter und Laptops durchzusetzen. Das wollten sie uns ja mal eine Weile lang verbieten, aber es ist doch ganz wichtig, um Sachen nachschauen zu können, um auch Input zu bekommen und so weiter. Haben Sie das für den Schreibmaschinen mitgekriegt? Wir haben aus Protest gegen ein Laptop-Verbot Schreibmaschinen mitgebracht und aufgestellt. Hat auch funktioniert. Ja, vielleicht machen wir so eine kurze Vorstellungsrunde am Anfang. Mein Name ist Patrick Breyer, ich bin Jurist von Beruf, ursprünglich aus Süddeutschland, aus Hessen und jetzt aber schon seit fast 10 Jahren in Schleswig-Holstein von der Westküste hier. Und begeisterter Bahnfahrer, beziehungsweise lange auch zur Arbeit gefahren damit. Heute bin ich mit dem Fahrrad gekommen. Und kaufe natürlich auch selbst Online-Fahrkarten und dadurch, dass ich hier im Landtag für Wirtschaft und Verkehr zuständig bin, bin Mitglied des Wirtschaftsausschusses, aber auch sozusagen interessiert am Thema Datenschutz, Bürgerrechte, da ist das so eine schöne Überschneidungsmenge, das Thema anonymer Fahrscheinverkauf. Und deswegen habe ich mich dann mal angenommen, als das letztes Jahr jetzt neu kam, ist ein tolles Angebot. Ich habe Ihnen heute mal einfach die Sachen, die wir schon per Mail gewechselt haben, nochmal ein bisschen aufgeschrieben, welche Möglichkeiten ich sehe, können wir vielleicht nachher nochmal diskutieren, um halt anonym in Anführungszeichen Fahrkarten halt zu verkaufen, ohne Mehrfachnutzung zu ermöglichen und auch eine Bezahlung vielleicht dann anonym zu ermöglichen, soweit vielleicht erst auf meiner Seite und so weiter.
Ja, Sven Polenz, auch von Hause aus Jurist, am unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz zuständig als Referatsleiter für den Bereich Privatwirtschaft. Ich war gestern auch auf einer Dienstreise unterwegs und habe das Online-Fahrkartenangebot der Deutschen Bahn genutzt und nutze das auch öfters. Ja, und freue mich, in die Diskussion mit einzusteigen.
Ja, mein Name ist Heiko Hecht, ich bin von der NSH Nahverkehr Schleswig-Holstein GmbH und dort der Geschäftsführer. Die Gesellschaft ist die Gesellschaft der Verkehrsunternehmen, vertritt die Verkehrsunternehmen und ist auch zuständig für die ganzen tariflichen Dinge, die Weiterentwicklung auch des Tarifs und Abrechnungen von Fahrgeldern zwischen den Verkehrsunternehmen. Und wir haben das Online-Ticket ja letztes Jahr an den Start gebracht, haben uns da auch weitestgehend erstmal an dem orientiert, was es sonst so in der Republik gibt und gerade dann eben auch an dem großen Online-Shop der Bahn. Und wenn es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt, sag ich mal, oder Vereinfachungen für den Fahrgast oder eben auch im Sinne des Gesetzes, dann wollen wir natürlich gerne mit dran wirken.
Freut mich sehr.
Ja, Matthias Harz, ich komme von der Hamburger Hochbahn, leite dort den Bereich, der sich mit dem Thema Vertrieb, also nicht nur Online-Vertrieb, auch anderen Vertrieb, also Fahrkartenvertrieb für unsere Kunden außerhalb Hamburgs, also nicht im Kerngebiet, sondern außerhalb Hamburgs, unsere Kunden, die das dort von uns haben möchten, da bin ich derjenige, der dann diese Dienstleistung zur Verfügung stellt. Ich bin selbst Kieler, lebe auch in Kiel, bin also auch reger Pendler nach Hamburg, sehe dort auch, dass dieses Ticket immer häufiger genutzt wird, was mich freut, weil es wirklich ein schönes Ticket ist. Ja, insofern heute als Dienstleister für die Unternehmen in Schleswig-Holstein und die LVS, die uns damit beauftragt haben, hier mit am Tisch.
Kann ja noch mehr daraus werden aus der Zusammenarbeit, ne? Wer weiß.
Das hoffen wir natürlich immer.
Mein Name ist Dennis Fiedel von der eben bereits genannten LVS, die hier den Bahnverkehr im Land organisiert und so ein bisschen mit dem Busverkehr koordiniert. Und wir haben gemeinsam mit der NSH und dem Dienstleister Hochbahn das Online-Ticket im vergangenen Jahr gestartet. Wir haben im Bereich Technik relativ viel nachgearbeitet und da gibt es auch noch das eine oder andere, wo wir noch ein bisschen dran schrauben müssen. Aber auch beim Produkt selbst, und dazu würde ich diesen Bereich anonymisierter Kauf durchaus auch zählen, gibt es sicherlich noch ein bisschen Spielraum, muss man einfach mal gucken, was ich mache. Ich selber kaufe das Online-Ticket in Schleswig-Holstein eigentlich nicht, weil ich eine Monatskarte der Preisstufe 14 des SH-Tarifs habe und meine üblichen Wege im Land damit abgedeckt sind, sodass ich das Angebot hier nicht brauche, nutze aber natürlich im Fernverkehr das Online-Ticket der Deutschen Bahn genauso. Interessanterweise immer noch ohne Anmeldung, sondern ich mache das immer wieder ohne Anmeldung, weil ich da ein bisschen misstrauisch geworden bin. Aber das nur am Rande.
Sehen Sie, da haben wir ja gleich einen potenziellen Kunden gewonnen. Es ist bei mir nämlich ganz ähnlich. Ich kaufe auch, habe so ein bisschen Zurückhaltung bei diesen Online-Systemen, wo man sich registrieren muss. Manchmal kaufe ich bei der Bahn diese Fernreisetickets online, weil da an den Fahrkartenautomaten kann man nicht immer Fernfahrscheine kaufen. Zumal da ist dann immer der Nahverkehr nicht mit dabei, während das bei den Bahntickets immer teilweise schon dabei ist. Aber sonst, wenn ich die Wahl habe, gehe ich lieber an Automaten, weil da kann ich in Bar zahlen. Und das ist halt auch so ein bisschen mein Grundanliegen oder Anliegen der Piraten, zu überlegen, wie kann man halt die Grundrechte ins digitale Zeitalter übersetzen. Früher konnte man wunderbar gegen Bar Fahrkarten und Automaten und so weiter kaufen. Und wie kann man das vielleicht halt auch übers Internet realisieren? Weil wir sehen halt die Gefahr, dass die technischen Möglichkeiten genutzt werden, einen höheren Grad an Nachvollziehbarkeit und Kontrolle, teilweise auch Überwachung durchzusetzen, als das so herkömmlich halt bekannt war. Und wir überlegen halt, welche technischen Möglichkeiten gibt es, um möglichst genauso frei und anonym halt das tägliche Leben auch im Online-Zeitalter durchzuführen. Ich habe mir jetzt im Vorfeld mal durchgelesen, was Sie geschrieben hatten, Herr Herz. Sie hatten ja eine Stellungnahme so zu den Vorschlägen schon geschrieben. Und aus meiner Sicht hatten sich so drei Knackpunkte rauskristallisiert, so drei Anforderungen, die wahrscheinlich bestehen würden an so ein System. Das war einmal der Bereich Missbrauchsprävention, der wichtig ist. Zum Zweiten dieser Bezahlbereich, wie kann man das überhaupt realisieren ohne Daten? Und zum Dritten sicherlich die Akzeptanz auch bei Kunden, damit eben der Verkauf nicht beeinträchtigt wird, ist ja auch ganz klar. Und da habe ich mir halt mal ein bisschen Gedanken gemacht, wenn Sie dieses Diskussionspapier sehen, das spricht eigentlich die drei Fragen an. Und da geht es einmal um das Thema Mehrfachnutzung verhindern, dann geht es um anonyme Bezahlung. Und dieser dritte Absatz, Kundenakzeptanz, sagt einfach nochmal, es schließt ja nicht aus, dass man das bisherige Angebot, das Identifizierte, beibehält. Das heißt, wenn ein Kunde lieber halt seinen Namen eingibt, warum denn nicht? Ne? Also es geht eher darum, halt eine zusätzliche anonyme Möglichkeit auch zu schaffen. Und von daher, glaube ich, würde das die Kundenakzeptanz eher fördern. Ich habe mal beim RMV nachgefragt, wie das bei denen ist. Die haben ja so eine Jahreskarte, die man entweder registrieren kann, dann kann sie auch ersetzt werden oder halt nicht. Und immerhin doch 25% der Inhaber lassen sie nicht registrieren, obwohl sie bei Verlust dann weg ist. Ne? Also es scheint doch schon einen gewissen Bedarf zu geben. Von daher kann man sich durchaus auch ein bisschen höheren Verkauf vielleicht bei Kunden wie mir versprechen, wenn es denn dieses Angebot gäbe. Ich gehe mal kurz rein in die Punkte, dann können wir gerne in die Diskussion gehen. Mehrfachnutzung verhindern. Eine Möglichkeit wäre halt, jede Karte kriegt eine eindeutige Prüfsumme, die dann halt bei einer Kontrolle online entwertet wird. Das heißt, wenn Sie eine Kontrolle machen und jemand fährt halt diese Verbindung, im Moment ist es ja so, man kauft die Fahrkarte für eine konkrete Verbindung, und dann würde es natürlich schon auffallen, wenn jetzt zwei Leute mit derselben Karte und derselben Prüfsumme da sitzen. Das heißt, die würde halt entwertet werden, könnte man auch per SMS machen, sodass dann bei der zweiten Entwertung auffallen würde, die Karte ist halt schon entwertet und deswegen nicht gültig. Ne? Das wäre so eine Möglichkeit. Oder die zweite ist eigentlich auch recht, ist wahrscheinlich noch viel simpler, dass man einfach anbietet, anstelle des Namens werden die letzten x Ziffern von irgendeinem Ausweisdokument drauf gedruckt, und die Fahrkarte ist halt nur in Verbindung mit dem Dokument gültig, und wenn Sie dann 5 oder 6 Ziffern nehmen, ist es, glaube ich, schon sehr unwahrscheinlich, dass dann zwei Leute dieselbe Ausweisnummer haben. Ja, und das dritte wären die Möglichkeiten mit der Kundenkarte, vielleicht ein bisschen aufwendiger. Und da wäre dann halt eine eindeutige Nummer auf jeder Karte drauf, und entweder druckt man dann die auf die Fahrkarte auf, ist so ein bisschen ähnlich wie bei 2, oder man speichert die Fahrkarten überhaupt online auf einem Server und müsste dann eben quasi anhand dieser Kundennummer diese Fahrkarte entwerten, und dann wäre es wieder genauso, dass wenn das jemand doppelt ausdrückt, dass es halt dann quasi auch bei der Kontrolle auffallen würde. Bei der Bezahlung sind mir zwei Möglichkeiten eingefallen. Einmal diese anonymen Bezahlkarten, die es schon gibt, kennen Sie ja sicherlich. PaySafe Card, Ucash, Liberty Reserve gibt es nicht mehr seit 2 Wochen, aber ich glaube, es gibt auch dieses eine Online-Angebot, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, dieses eine Geldsystem, was da so ein bisschen Peer-to-Peer angeboten wird. Fällt mir jetzt auch gerade nicht ein. Und die zweite Möglichkeit wäre sicherlich, dass man diese Kundenkarte so als Aufladekarte ausgestaltet, wobei man dann das Guthaben halt auch online speichern müsste, um es dann halt auch ohne Chipkartenleser, haben Sie jetzt recht gesagt, hat keiner zu Hause, wäre auch unpraktikabel, um das dann halt auch online abbuchen zu können. So ist mir so eingefallen an Möglichkeiten. Ja, von daher würde mich interessieren, was Ihre Gedanken so dazu sind.
Ja.
Nur ein kurzer Hinweis vorab zum Thema Kontrolle. Deswegen ist das ja so ein wichtiges Thema. Es geht natürlich darum, die Einnahmen der Verkehrsunternehmen zu sichern und damit auch letztlich dann auch die Finanzierung dieses Gesamtangebotes zu sichern, die sich aus Provisionen ergibt. Wir haben bei der Kontrolle ja ein bisschen eine getrennte Welt. Wir haben einerseits die Bahnwelt, insbesondere dort, wo immer regelmäßig Personal an Bord ist, mit einer sehr hohen Kontrollwahrscheinlichkeit. Und die Kontrolle kann auch technisch erfolgen. Da folgt ja auch dann technisch über diese mobilen Terminals, die da mitgeführt werden. Dann haben wir die zweite Bahnwelt, in der nicht immer Personal dabei ist, Triebwagen, sondern gelegentlich dabei ist. Und dann haben wir letztlich die Buswelt. Und in der Buswelt erfolgt die Kontrolle eigentlich ja durch Sichtprüfung. Also es gibt natürlich auch mobile Geräte, die man dann hin und wieder mal einsetzt für Schwerpunktaktionen. Aber der Normalfall ist, Busfahrer guckt drauf und muss das Gefühl haben, Karte gilt. Insofern gibt es natürlich ein hohes Interesse, dass das auch bewerkstelligt wird. Und wir haben das, hätte man vorhin bei den wichtigen Punkten vorab noch kurz erwähnen dürfen, egal was wir machen, das sollte nicht allzu viel Aufwand erzeugen. Mhm. Also der Anspruch auch im Bus beispielsweise eine ständige automatisierte technische Kontrolle durchführen zu können, analog zur Bahn zum Beispiel, der ist, glaube ich, von niemandem wirklich zu betreiben.
Ja, wäre diese Online-Entwertung nicht machbar, ich habe den Bus, weiß zu lange dauert.
Genau.
In diese Situation werden wir erst bei den Bussen versetzt, wenn wir jetzt in einer geplanten größeren Welle eine neue Vertriebsgeräteinfrastruktur schaffen wollen, die dann auch solche Barcode-Leser eben vorsieht und dann auch eben direkt online sozusagen verbunden ist, dann wäre da an der Stelle wahrscheinlich sehr viel mehr machbar. Das haben wir aber heutzutage oder heute noch nicht, diese Voraussetzung. Insofern würde ich auch von diesem Punkt 1 zunächst erstmal so ein bisschen zurücktreten, dem aber im Auge behalten. Das könnte, wie gesagt, zukünftig eine Möglichkeit sein. Mhm. Und ich bin dabei an viel, es sollte nicht so ein großer Aufwand sein, deswegen also ist mir gleich auch dieser Punkt 2 dann eher ins Auge gesprungen. Es ist einfach und es ist, wenn es nicht zu viele Ziffern sind, dann ähnlich leicht zu lesen wie auch ein Name. Mhm. Und eine Ziffer ist eben sehr anonym.
Ja, finde ich auch. Ja. Mhm. Das wäre doch ganz praktikabel.
Genau, also zu 1 sehe ich auch so, wir haben erste Schritte in die Richtung durchaus auch schon vorgesehen. Es gibt eine Handvoll, 20 Geräte ungefähr, die auch schon online wirklich angebunden sind. Da sind Smartphones, die dann letztendlich auch wirklich live schauen, ist das ein Ticket, was gekauft wurde. Aber nichtsdestotrotz habe ich verschiedenste Herausforderungen, die ich im Hintergrund habe, die sind auch vom Tarif gegeben. So eine Fahrkarte gilt nicht nur einmal, sondern sie gilt in einem bestimmten Zeitraum. Man kann die Fahrt unterbrechen. Es kann mal bei einer Zugfahrt auch mal das Begleitpersonal wechseln. Das heißt auch wirklich gewollt, mehrfach kontrolliert werden. Das sind alles Herausforderungen, die muss man dann im Auge haben und nicht nachher mit so einem Sicherungsmechanismus dann letztendlich einen ehrlichen Fahrgast wieder zu einem unehrlichen Fahrgast abzustempeln. Das ist natürlich das, was keiner möchte. Und insofern haben wir versucht, uns da auch an dem zu orientieren, was wirklich draußen passiert, was da auch möglich ist und die Sicherheit so hoch wie möglich, aber eben nicht zu hoch, um wirklich nicht Fahrgäste dann auch zu Schwarzfahren zu machen, die eigentlich gar nicht, die ganz ehrlich ihre Fahrkarte gekauft haben. Das ist so der Hintergrund.
Wobei, wenn es eine ausgedruckte Fahrkarte ist, könnte man ja einen Stempel drauf machen. Dann sieht man ja da, das ist schon mal irgendwie.
Das wird auch durchaus gemacht. Also da gibt es einen Zangenabdruck, aber auch da ist wieder die Infrastruktur natürlich sehr unterschiedlich. Mhm. Im Zugpersonal, da ist sowas vorhanden, da ist es seit Jahrzehnten Standard. Im Busverkehr gibt es sowas nicht. Mhm.
Und der Punkt 3 ist letztendlich ja sozusagen die Zusammenfassung aus Personalausweis oder sonstigen amtlichen Ausweisen und meinetwegen vielleicht einer Bahncard, die ja auch personalisiert ist. Das ist ja dann sozusagen die Kundenkarte, also auch mein Personalausweis wäre dann eine Kundenkarte. Deswegen brauche ich eigentlich keine mehr ausgeben, weil ich habe irgendwie eine. Und wenn ich dann die letzten Ziffern dieses Ausweises eben dann auch auf die Karte bringe, dann ist der Punkt 3 sozusagen eigentlich damit auch erledigt.
Ist ähnlich dem 2, das sehe ich eigentlich auch so. Also Punkt 3 wäre halt die Idee, dass man die Karten halt anonym ausgibt, wie das der RMV ja auch macht. Ne? Das heißt, dass der Kunde halt gegen Pfand oder so eine Karte kriegt, ohne dass da irgendein Foto oder Name oder so abgefragt wird. Könnte man machen, aber Sie haben recht, dass es im Vergleich zu 2
auch nicht so wirklich einen Anonymitätsvorteil bringt. Ne? Wenn man nur die letzten paar Ziffern nimmt, das ist auch ziemlich anonym schon, denke ich mal.
Also wenn eine Identifikationsnummer noch auf der Karte drauf ist, könnte man auch auf den Gedanken kommen, sie als Pseudonym zu verwenden. Ist
dann auch wieder Personenbezug.
Dass man dann einen Personenbezug herstellen könnte.
Ja.
Gleichwohl wäre sie natürlich gegenüber einem System, wo man dann eben den Namen und das Fotoaufdruck noch eine Möglichkeit, datensparsamer macht, umzugehen.
Mhm.
Also grundsätzlich drucken wir ja auf die Fahrkarte selbst erstmal wirklich nur die Informationen drauf, die wirklich für die Prüfung benötigt werden. Also so Zahlungsdaten, Bankdaten, persönliche Daten haben wir auf der Fahrkarte erstmal gar nicht zu suchen. Insofern versuchen wir das da schon den Anonymisierungsgrad wirklich so hoch wie möglich zu halten. Im Moment haben wir den Namen drauf, weil wir bestimmte Prüfkarten zugelassen haben, angefangen beim Personalausweis, Kinderausweis, um auch Kindern die Möglichkeit zur Nutzung zu bieten. Das kann man natürlich anonymisieren. Ich hatte in meiner Stellungnahme ja auch schon reingeschrieben, die Frage ist immer, die ich mir da stelle, habe ich dann ein Akzeptanzproblem? Also möchte ich als Nutzer lieber im Internet meine Personalausweisnummer irgendwo eintippen, ohne nachvollziehen zu können, ist im letzten Schritt, was damit passiert? Oder ist der Name da eher, setzt die Hemmschwelle da eher runter? Ich persönlich würde lieber meinen Namen eingeben, als meine Personalausweisnummer.
Ich auch, da mache ich weniger Fehler.
Das stimmt, ja.
Aber das ist ja so, glaube ich, auch gedacht,
genau.
Dass es als Alternative gedacht ist und nicht als vollständiger Ersatz.
Das ist ja bei der Bahn, glaube ich, kann man ja bei den Bezahlmöglichkeiten auch verschiedene Varianten auswählen und könnte man natürlich auch hier realisieren, dass man sagt Name oder man kann irgendwie was anderes noch eingeben. Ja. Oder stimmt, man kann auch verschiedene Identifizierungsmöglichkeiten bei der Bahn, ne? Personalausweis, EC-Karte oder Bahnkarte oder so.
Mhm.
Und so ähnlich könnte man das ja hier bei der Identifizierung quasi machen.
Also was die ganze technische Entwicklung betrifft, haben wir ja gerade beim Personalausweis in Zukunft wohl auch die Möglichkeit, dass man eine Identifizierung unter Pseudonym vornehmen kann. Die Technik ist jetzt erstmal so in der Entwicklungsstufe und kann ja beim Bundesverwaltungsamt einen Antrag stellen, dass man den elektronischen Identitätsnachweis, der mit dem neuen Personalausweis, der seit 2011 ausgegeben wird, genutzt werden kann. Und dann kann man ja auch via Internet sich identifizieren, müsste nicht mal seinen Namen angeben. Und dann würde genauso die Identifizierung möglich sein, beziehungsweise die Zuordnung einer Fahrkarte zu einer bestimmten Person. Aber das läuft völlig ohne Nutzung von Familienname, Name oder anderen Identifizierungsangaben. Also das wäre vielleicht auch noch zu überdenken, ob man so ein Angebot in Zukunft nutzt.
Das wäre vielleicht für das zukünftige System eine Idee, weil ich glaube, im Moment haben wir die Infrastruktur an Kartenlesern noch nicht so
optimalisiert.
Ja. Was meinen Sie denn bei der Nummer 2? Wie viele Ziffern wären denn da praktikabel, auch damit die Busfahrer sowas in anderer Zeit abgleichen können?
Ziffern haben wir
denn? Das ist ja so ein bisschen. Ja, es sind ja sehr viele, aber ich meine, es macht natürlich nur anonymisiert Sinn, wenn wir es auch wirklich anonymisieren. Ich denke nicht, dass man da die ganze Ausweisnummer erfassen sollte. Die Frage ist halt, wie stark Sie das Missbrauchsrisiko ausschließen wollen. Ne? Wenn Sie halt sagen 4 Ziffern, dann wäre quasi jeder 10.000. Könnte dann eine Fahrkarte doppelt benutzen, aber das ist auch schon sehr unwahrscheinlich, ne?
Also wenn das Glück die dann erfasst, dann soll es so sein.
Die 2 Euro, die können wir, glaube ich, auch noch verkraften.
Aber
ja.
Jetzt nur 3 Ziffern zu nehmen, halte ich vielleicht für ein bisschen wenig so aus dem
Bauch.
Würde ich mal so 5 Ziffern schon sagen.
5?
Das ist schon...
Welches ist denn jetzt eigentlich die richtige Nummer? Ich habe so viele Nummern, aber früher stand immer so schön daneben.
Ist das nicht hier oben rechts?
Ja, das hatte ich auch von mir, aber unten taucht auch wieder irgendeine andere Zahl auf. Früher war das so schön eindeutig, da stand nämlich die Personalausweisnummer, da stand das Wort Personalausweisnummer und dann stand die Nummer.
Am besten sieht man dann so ein Foto daneben, wo man sieht, welche Nummer das ist. Ne?
Ich habe es so schön eindeutig.
Ich habe auch keinen Personalausweis, muss ich ehrlich sagen.
Also ich habe auch keinen, ich habe nur einen Reisepass.
Einen Reisepass ich auch, ja.
Also wir haben die Erfahrung gesammelt in der Praxis, wir bieten Bahncard, wir bieten SH-Card als Prüfmedium an, wir bieten Personalausweis an. Personalausweis ist relativ unbeliebt. Also so Karten, Bahncard ist wesentlich beliebter, was glaube ich einfach damit zusammenhängt, die hat man eher griffbereit. Da ist man auch schon bei der Deutschen Bahn gewohnt, dass man die eigentlich immer mit vorzeigen kann. Insofern glaube ich, dass dort auch eine gewisse Angst bei den Kunden bestehen könnte, immer jedes Mal den Personalausweis mit rauszuholen oder auch einfach dann wieder das Thema Akzeptanz.
Und könnten Sie sich vorstellen, dass man bei der Bahncard auch sagt, Sie brauchen nur den letzten Ziffernblock oder sowas einzutragen?
Das haben wir schon jetzt.
Ist schon so.
Die letzten 4 Ziffern fragen.
Ach, da haben Sie auch 4 Ziffern, ja, sehen Sie.
Da 4 Ziffern, ja.
Kann man das ja da genauso machen eigentlich, ne?
Das wäre, glaube
ich. Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Weil als ich mal das angeguckt habe, da musste man gleich am Anfang Name, Adresse, weiß nicht, ob noch E-Mail-Adresse und alles eingeben. Und für die Identifizierung, also um die Doppelnutzung auszuschließen, wäre das ja nicht erforderlich, sondern einfach halt nur Abfrage irgendeines Merkmals, diese 4 Ziffern von irgendeinem Dokument. Ne?
Also im Moment wird hier im Schleswig-Holstein-Shop wird Name, Vorname, Nachname abgefragt, Geburtsdatum und die Identifizierungskarte. Alle anderen Angaben, die abgefragt werden, sind wirklich rein für den Bezahlvorgang vorgesehen. Adresse,
ja.
E-Mail-Adresse ist dafür gedacht, dass wir den Kunden natürlich auch Karte, wir machen sie nicht nur ladbar im Internet, sondern wir schicken sie ihm auch nochmal per E-Mail zu. Das ist ein Service, der von den Kunden gewünscht wurde, den haben wir dann irgendwann nachträglich umgesetzt. Das heißt, diese Informationen nutzen wir für solche Themen, die haben dann erstmal nachher mit der Fahrkarte an sich gar nichts zu
tun. Ja, ja. Na gut, aber da können wir Herr Pohl sicher weiterhelfen. Wir brauchen ja jetzt eigentlich nicht die Identifizierung, sondern nur die Unterscheidbarkeit. Ne? Wie wir das? Gibt es doch datenschutztechnisch irgendwie so die Unterscheidung. Wir müssen ja nur Kunden unterscheiden können, aber wir müssen eigentlich nicht ihre Identität kennen bei diesem Angebot.
Ja, also das stimmt. Also eigentlich wäre es ausreichend und auch aus Datensparsamkeitsgesichtspunkten, also gerade im Rahmen der Erforderlichkeit, wenn wir es beschränken können auf eine Nummer. Also wenn ich diese Nummer einer bestimmten Person zuordnen kann, würde das ausreichen. Und wenn ich nur mit dieser Nummer arbeite, dann wäre das auch datenschutzkonform. Das heißt, man bräuchte eigentlich gar nicht weitere Identifizierungsmerkmale, die man ja auch nur deshalb erhebt, um auf Nummer sicher zu gehen, dass man wirklich auch mit dieser Person kontrahiert. Aber wenn man eine Ziffer hat, reicht die vollkommen aus. Also insofern, das, was ich mit dem elektronischen Identitätsnachweis ansprach beim Personalausweis, das ist ein klein wenig Zukunftsmusik, aber kann man natürlich im Auge behalten, weil dort der Gesetzgeber ja über das Personalausweisgesetz eine Möglichkeit geschaffen hat, dass man also als Kunde einen Vertrag schließt und dort nur mit einem Pseudonym letztendlich sich identifiziert. Das würden auch andere Verkehrsgesellschaften dann gegebenenfalls ins Auge fassen, dass die sagen, okay, das reicht uns aus, weil wir haben ja das verifizierte Datum der Meldebehörde, ja, was dann im Chip des Personalausweises generiert wird und wie gesagt dann gegengeprüft wird. Also die Nummer reicht aus.
Das ist ja gar noch mehr als Unterscheidbarkeit dann quasi. Ne?
Ja, das wäre noch ein Schritt weiter. Mhm. Also wir sind auch große Fans von,
ich weiß.
Von dieser Lösung.
Kann man unterschiedlicher Meinung sein.
Ja. Und man muss mal schauen, wie das dann in der Fläche dann sich gestaltet.
Ja. Naja, aber das wäre natürlich schon die Idee von dem anonymen Ticket, dass man am Ende nicht noch Name und Anschrift eingeben muss. Das ist ja sinnlos, ne? Und Geburtsdatum. Also dieser Block müsste quasi wegfallen. Wir hätten dann nur den Block, halt irgendwie eine Identifizierung, ein Teil von Bankkarte oder Ausweisnummer oder sowas und den Block Bezahlung. Ne? Das wäre natürlich schon die Idee. Aber sonst macht es natürlich keinen Sinn, wenn wir Name und Anschrift erheben. Ne? Das ist ja klar.
Klar.
Ja. Ja, und zu dem Bezahlteil?
Also zu dem Bezahlteil, das sind Möglichkeiten, die man einrichten kann. Gerade was das Thema UCash angeht, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich allerdings mich auch dort registrieren.
Ich meine nicht, nur wenn Sie über 100 Euro erwerben, irgendwie pro Monat. Also die haben jetzt letztes Jahr so eine Beschränkung eingeführt, kennen Sie es besser als ich?
Ja, also das hat ja was mit der Geldwäschekontrolle zu tun. Ich meine auch, dass bei 100 Euro diese Grenze ist, wenn man also wieder aufladbare Datenträger erwirbt, mit einem Code dann sich endlich Zugang zu bestimmten Leistungen verschaffen kann Und wie gesagt, alles, was über 100 Euro hinausgeht, würde dann nach den Geldwäschevorschriften, Kreditwesengesetz und so weiter Prüfpflichten auslösen. Das heißt, das Unternehmen bräuchte dann einen Geldwäschebeauftragten, der dann alles mehr prüft.
Aber das macht ja auch das Vertriebsunternehmen. Das heißt, diese Geldwäschepflichten treffen nur die, die die Karten verkaufen. Und sie werden da völlig raus. Das heißt, die Nutzer gehen halt zur Tankstelle oder wo man die Dinge kaufen kann, bezahlen das gegen bar. Bis 100 Euro geht es in bar. Und dann kriegt man so einen Code, so einen Einmalcode, und der wird dann bei Ihnen halt eingegeben bei der Bezahlung und dann wird das quasi abgebucht von dem Guthaben. Ne?
Also ich, ohne dass ich es jetzt schon wirklich bis ins Letzte technisch geprüft habe, wäre es sicherlich möglich, sowas umzusetzen.
Das ist eine Provision allerdings dabei, da müssen Sie halt gucken mit den Preisen. Ne?
Ja, das ist dann aber wieder eine andere, wie wir im Hintergrund das regeln, das haben wir heute bei der PayPal-Bezahlung auch schon,
Da gibt es ein ähnliches Modell. Wird wahrscheinlich ähnlich hoch sein, glaube ich auch. Also dieses Angebot PaySafeCard wird ja von der Commerzbank angeboten, das ist ein deutsches. Und UCash ist, glaube ich, ausländisch, ne?
Ich glaube.
Ja, aber kann man auch in Deutschland verwenden.
Ja. Ich meine Österreich, ich bin mir nicht ganz...
Ja, das wäre natürlich auch wichtig, das anzubieten, weil sonst macht das anonyme Ticket halt auch wenig Sinn, wenn man dann für die Bezahlung doch wieder die Daten erhebt. Ne? Dann ist es halt auch ziemlich witzlos. Von daher glaube ich, dass es nur in der Kombination sinnvoll wäre, diese Dinge anzubieten. So, da haben Sie das auch gar nicht benutzt, diese PaySafeCard. Also ich bin ein recht regelmäßiger Benutzer, aber ich benutze nämlich so einen Anonymisierungsdienst im Netz und den kann man da immer bezahlen mit diesen Vorauszahlungskarten. Ich gehe dann immer in die Tankstelle, ich weiß nicht, 50 Euro gibt es dann immer diese Karten und benutze ich das immer damit. Aber es stimmt, dass ich das im Payment noch nicht so irgendwie durchgesetzt habe, diese Karten. Die verwenden eher PayPal und EC-Karte und sowas halt eher. Aber ich glaube, gerade für kleine Summen, wie das ja hier bei Fahrkarten der Fall ist, könnte das schon sein, dass das von den Kunden auch akzeptiert wird. Ne? Das war ja auch mal eine Zeit lang die Idee mit diesem Chip auf den EC-Karten, was nie so richtig funktioniert hat, diese Geldkarte da.
Ja.
Aber es ist ja nie so richtig angelaufen, die Geschichte.
Also mir ist im Moment kein Fall bekannt, dass ein Verkehrsunternehmen den Zahlweg anbietet.
Nee.
Das im Moment ist wirklich, selbst PayPal ist schon eine relativ große Ausnahme.
Können Sie denn sagen, wie das so läuft, PayPal? Wie das genutzt wird?
Sie meinen die Annahme?
Annahme.
Das ist der beliebteste Bezahlung.
Ach ja, das funktioniert ja.
Das funktioniert sehr gut, ja.
Das kann ich von mir selber sagen. Also wenn ich im Internet was kaufe, dann mache ich das in der Regel über PayPal.
Ah, ja.
Weil ich das eigentlich so auch am sichersten finde. Ich habe mich da angemeldet, aber das bin ich bei meiner Bank auch. Die kennen mich auch und meine Daten. Und insofern habe ich dann ja auch immer gegenüber dem Verkäufer ja die Sicherheit, dass sozusagen ich dann nicht bezahle und meine Ware nicht bekomme. Also ich finde es eigentlich einen guten Bezahlweg und auch einen einfachen Bezahlweg. Muss nichts vorher aufladen oder sonst irgendwas, sondern das ist ja nicht direkt mit meinem Konto in Verbindung.
Ja, deswegen sollte man das auch nur ergänzend anbieten, um nichts anderes zu erschweren dann. Aber ich glaube, diejenigen, die nicht wollen, dass die NSA mitliest, sollten das nicht benutzen. PayPal, ne?
Also die haben aber auch andere Probleme wahrscheinlich.
Also PayPal ist ja in die Kritik geworden.
Ist halt eBay, ne?
Ja. Insofern, dass auch bestimmte Zahlungsbeträge nicht sofort weitergeleitet worden sind. Und auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen von PayPal sind ja derzeit auch ein bisschen in die Kritik geworden. Insofern, also aus unserer Sicht wäre es jetzt nicht gerade der Dienst, den wir empfehlen würden. Ich will es mal vorsichtig ausdrücken. Aber das System, was dahinter steckt, ist natürlich schon ein gutes. Also was man dann hier für solche Einsatzmöglichkeiten dann auch fruchtbar machen kann.
Denke ich auch. Und solche Unternehmen müssen ja auch dann, ich sag mal, mit der Zeit gehen und auch die Chance kriegen, dass sie auch ihre Bedingungen dann nochmal wieder anpassen, sag ich mal, auf neue Richtlinien oder auch neue gesellschaftliche Ausrichtung. Also ich denke mal nicht, dass letztendlich immer irgendwo die Absicht dahinter steht, jetzt bestimmte Daten zu erheben und mit denen schlimme Dinge zu tun.
Ja, vom Unternehmen her vielleicht nicht, aber die sind immer sehr bereitwillig in der Zusammenarbeit. Das hat man ja jetzt bei dem PRISM-Programm gesehen, dass die quasi freiwillig Zugriffsmöglichkeiten und Server zur Verfügung stellen für die Geheimdienste, was sie gar nicht gewusst hätten. Twitter hat ja als einziges sich datenschutzfreundlich verhalten, die machen nur auf besondere Anordnungen, dass sie Daten rausgeben und die anderen sagen, wir packen einfach alles auf irgendeinen Rechner und da habt ihr dann Zugriff drauf, das kann ja überhaupt nicht angehen. Ne?
Ja.
Also das ist schon unglaublich. Aber gut, solange es keine Alternative gibt, und das ist PayPal, ist halt im Moment so ein bisschen eine Monopolstellung. Aber wie gesagt, PaySafe Card ist ein deutsches Angebot mit Commerzbank, mit denen kann man auch gut ins Gespräch kommen und mal gucken, ob man das akzeptieren kann. Mhm. Und ich denke, an dem anderen Block werden sie auch interessiert, daran zu denken, dass man diesen oberen Block halt quasi anbietet, einfach nur einen Nummernteil anzugeben.
Das denke ich mal, also wir sind ja letztendlich der Dienstleister. Mhm. Wenn unsere Kunden derartige Wünsche haben, prüfen wir die natürlich gerne.
Ja. Es muss ja eigentlich nur so sicher sein wie die Fahrkarte, die sie im Automaten kaufen, da haben sie auch keine Personen da.
Also gut, aber die kriege ich eben aus dem Automaten ausgedruckt und hier habe ich das Dokument zu Hause und kann es
beliebig oft
ausdrucken. Genau. Und,
ja. Aber wenn man halt sagt, nur in Verbindung mit dem Dokument, wo dann die vier Ziffern übereinstimmen müssen.
Genau. Heute haben wir, ich habe mir das Muster hier auch nochmal ausgedruckt.
Ah, ja.
Heute haben wir eben den Namen drauf, hier steht auch noch das Geburtsdatum, das soll wohl der doppelten Sicherheit dienen. Warum das damals so vereinbart wurde, kann ich heute momentan nicht sagen. Aber wir haben es ja jetzt so besprochen, also wenn man eine gewisse Anzahl von Ziffern des Kontrollmediums dann auch mit aufdruckt, dann ist das ja letztendlich genau das Gleiche, als ob ich einen Namen habe. Also sollte dann auch relativ einfach prüfbar sein.
Ja.
Und wie gesagt, in der Zukunft mit der neuen Gerätegeneration, mit der neuen Vertriebsinfrastruktur, wo dann Barcode-Scanner und auch Online-Verbindungen eben dann möglich sind. Mhm. Dann muss man eben gucken, dass man eben auch das hier oben, diesen QR-Code eben dann mehr nutzt.
Mhm. Und Ihr Plan ist quasi, dass der Kunde im Bus zum Beispiel das selbst entwertet, dann, dass er das da so dagegen
Genau, kommt. Also es gibt dann einen Scanner vorne beim Einstieg in den Bus zum Beispiel, hält man das dann eben dran, wie man das beim Flughafen auch kennt, indem man eincheckt und dann leuchtet eine grüne oder eine rote Lampe.
Mhm.
So, und wenn dann der Nächste mit dem gleichen Zettel einsteigt, dann weiß das Gerät halt, hoppla, der war schon mal.
Mhm. Ja. Und hier bei dieser Fahrkarte hatten Sie jetzt als Identifizierungsmöglichkeit Personalausweis eingegeben, oder? Weil da steht Ausweistyp.
Irgendwie. Amtlicher Lichtbildausweis. Und hier würde dann das einfach mal als... Ach ja, genau, hier ist dann ein echtes Muster und da steht dann Personalausweis.
Ah ja.
Mhm. So, und dann könnte man eben das weiterhin aufdrucken, Personalausweis.
Ja.
Also man muss ja wissen, welche Karte es dann letztendlich ist, und dann würde im Ladestand des Namens, der da jetzt steht, eben dann eine vier- oder fünfstellige Nummer stehen.
Genau.
Mhm. Vielleicht an der Stelle haben wir eine Nachfrage, diese Personalausweispflicht besteht ja erst ab dem 16. Lebensjahr. Gibt es jetzt auch einen Kundenkreis, also wo man sagen würde, der ist etwas jünger, dann müssten wir das anders regeln.
Also Kinder kriegen heute auch schon einen Personalausweis.
Es wäre bloß nicht zwingend. Also man kann den genau. durchaus vor dem 16. Lebensjahr beantragen, genau. würde den bekommen, es wäre nur keine Pflicht.
Genau, aus dem Grund haben wir verschiedene Medien bereitgestellt, Kinderausweis, Personalausweis, also diesen Kinderreiseausweis, Bahncard, SH-Card, um einfach wirklich zu versuchen, jedem Nutzer was anzubieten. Ist es richtig, also ich würde meinem Sohn auch nicht den Personalausweis in die Tasche stecken. Insofern wird da versucht, dann über andere Medien, die ohnehin vielleicht mitgeführt werden, Bahncards, da auch ein Angebot zu bieten.
Was haben denn Kinder so?
Haben die auch irgendwas?
Da ist es relativ schwierig. Kinder haben eigentlich weder Reisepass noch Personalausweis. Reisepass dann eben auch nur, also wenn man ihn zwingend benötigt. Man braucht ja ein Legitimationspapier, entweder Reisepass oder Personalausweis. Und für Personalausweis gilt diese Grenze bei 16 Jahren. Mhm. Und beim Reisepass bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wo die Grenze liegt. Ich meine, die ist ein klein wenig drunter. Aber wenn überhaupt kein Papier vorliegt, das wird bei vielen Kindern so sein, also bei solchen, die unter 16 Jahre sind, müsste man dann gucken, also nicht jedes Kind wird eine Bahnfahrkarte
haben. Wir haben ja im ÖPNV in der Regel so, dass Kinder bis 14 Jahre einschließlich ohnehin in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei mitgenommen werden. Im Nahverkehr nicht, im Nahverkehr ist es nicht so, aber auch da schon mal bis unter 6 ist es auf jeden Fall kostenfrei, Mitnahme, darf nur nicht alleine fahren, und da war eben die Diskussion, was bieten wir einem Kind an, was dann vielleicht älter ist und alleine fahren möchte.
Genau.
Also es ist nur bedingt auflösbar, weil irgendein Dokument brauchen wir, um das sicherstellen zu können. Und da war der Ansatz, möglichst viele verschiedene anzubieten, aber natürlich, wer das alles nicht hat, das ist eine Lücke. Da haben wir dann sehr viele schöne Automaten, die dann als Ersatz dienen müssen, weil das einfach, glaube ich, wirklich nicht auflösbar ist.
Nein, mit dieser Chipkarte würde es natürlich gehen, aber die ist halt sehr aufwendig.
Ja, aber auch dann braucht das Kind ja diese Karte. Das
stimmt.
Also irgendein, wie auch immer, wo es herkommt, aber irgendein Dokument müsste man dann haben.
Also die Frage ist ja auch, welches Ausweisdokument ich dann nehme. Wenn es wirklich nur noch eine Nummer ist, die dort abgefragt wird, dann könnte ich theoretisch auch Ihren Personalausweis nehmen, oder Ihre Bahnkarte, die würden Sie mir leihen und ich würde mich damit eben identifizieren sozusagen.
Aber das ist ja eigentlich auch okay,
weil dann gibt es ja mal. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist letztendlich egal, Hauptsache ich habe diese Karte in diesem
Augenblick. Ach, Sie meinen, ich könnte mir als Kind quasi irgendein anderes Dokument leihen, oder?
Ja, das wäre jetzt mal, was noch zu diskutieren wäre, ob man letztendlich dann das personenbezogene Dokument haben muss oder
stimmt, das muss ja dann
ein Dokument, was eben diese Nummer zeigt, weil ich kann sie nur einmal verwenden.
So ist es, ja.
Dürfte ich mich auch mit meiner Kreditkarte dann ausweisen? Die hat ja auch eine eindeutige Nummer, die
eindeutigen
Person zugewiesen ist.
Dann können Sie mir die auch nochmal leihen.
Aber Sinn und Zweck ist ja, dass wir auch wirklich gucken wollen, ist das die Person, für die dieses Ticket ausgestellt wurde. Das muss ja nicht die Person sein, die nachher letztendlich auch für die Bezahlung zuständig ist, aber erstmal soll es ja ein Ticket sein, was wirklich für eine Person da ist. Und da muss ich natürlich irgendwo bei der Prüfung die Möglichkeit haben, zu erkennen, ist das die Person. Kreditkarte, ja, kann man machen, aber kann man natürlich auch weitergeben. Das heißt, morgens fährt Sohn 1 mit der Kreditkarte des Papas, nachmittags Sohn 2. Ja. Das kann ich dann nicht mehr sicherstellen.
Aber ist das nicht so bei Ihren Online-Fahrkarten, dass die alle verbindungsgebunden sind? Gibt es auch andere?
Ja, wobei wir haben auch Tageskarten im Angebot, die wirklich...
Aber da wäre es ja okay, wenn... Achso, die darf aber auch immer nur eine Person benutzen dann. Mhm. Okay.
Da wird sogar, das ist auch noch eine tarifliche Vorgabe, wird sogar auch der Name muss draufgeschrieben werden von den nutzenden Kunden. Insofern.
Das heißt, Sie bräuchten ein Dokument, wo ein Foto drauf ist oder muss da ein Foto drauf sein?
Genau, das ist der Hintergrund, den wir gerne hätten. Es wird jetzt gerade ein bisschen aufgeweicht, insofern, dass die Bahnkarte seit einiger Zeit kein
Foto auch mehr, keins mehr
drauf hat.
Das da kann man doch wieder die Kreditkarte nehmen.
An der Stelle ja.
Mhm. Wenn da ein Foto drauf ist? Der Kreditkarte?
Nee, aber auf der Bahnkarte auch nicht mehr.
Achso, da können Sie auch weitergeben, die Bahnkarte. Ja.
Wobei da ist es so, die Bahnkarte, das ist einfach das Medium im ÖPNV. Das einzuschränken ist halt wirklich schwierig. Aus meiner Sicht kann man.
Aber stimmt, da kann man auch die Kreditkarte zulassen, ne? Ist ja genauso sicher dann. Sie können sich ja quasi, wenn Sie Misstrauen haben, können Sie sich ja zu der Kreditkarte noch einen Ausweis oder so zeigen lassen. Ist das wirklich die Person, auf die die Kreditkarte ausgestellt ist? Das kann man ja dann auch noch prüfen.
Meine Kreditkartennummer kenne ich auswendig, meine Personalausweisnummer nicht, also für mich wäre das. Egal, nein, das Randphänomen. Also die Idee ist, glaube ich, richtig und da sind wir uns auch einig, dass wir eine Lösung anbieten wollen, dass man anstelle eines Namens auch eine Nummer auswählen kann, die man eingibt, die dann eindeutig einem Dokument zuzuordnen ist. Und gleichzeitig zu gucken, wie es gelingen kann, irgendwelche anderen anonymen Bezahlmöglichkeiten wie die hier genannten einzubinden. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass wir uns das anschauen.
Ja.
Und ihr müsst dann mal abschätzen, was an Aufwand entsteht, wenn man das jetzt in die Provision oder sowas sehe ich, glaube ich, nicht so kritisch, das wird im Rahmen bleiben, aber es wird natürlich ein bisschen technischer Aufwand entstehen und eine Anpassung vorzunehmen. Ja. Das müsst ihr mal abschätzen.
Das können wir gerne mal mitnehmen.
Ja, bei dem Punkt 1 wäre halt, wie gesagt, wichtig, dass dann dieser Block wegfällt, wo im Moment die ganzen persönlichen Daten halt erhoben werden, dass man nur noch die Identifizierungsgeschichte hat und dass man halt nicht jetzt die ganze Ausweisnummer anfängt abzufragen, weil sonst ist es doch wieder personenbezogen, sondern halt 4 oder 5 Ziffern ist mir egal, können auch 5, ist mir egal eigentlich. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe es mal offen gelassen.
Da ich ja eben nicht begriffen habe, welche Ziffern das eigentlich sind auf meinem Ausweis.
Es gibt doch auch diese Prüfziffern bei Kreditkarten.
Ne? Ja, die sind dreistellig, die kann man sich sehr gut merken.
Ja,
stimmt. Das müsste man dann im Internet ja beim Kauf eben auch nochmal dem Kunden deutlich machen, welche Ziffern er denn da jetzt
abdecken soll. Ja, da werden wir ein paar Bilder dazu packen müssen. Ja, das also ich verstehe es ja eben nicht verstanden.
Genau, da sind ja viele Ziffern drauf. Also da muss man schon dann sich auf eine Reihe einigen. Und auch noch bei den unterschiedlichen Ausweisarten dann.
Mhm.
Führerschein würde sicher auch gehen, oder? Führerschein-Ziffer?
Ja. Ist ja auch ein Lichtbild drauf.
Ja, ja.
Kreditkarte hatten wir noch gesagt. Drin. Führerschein, glaube ich, ist mit drin, ne?
Ich glaube auch. Führerschein ist vielleicht drin, ja.
Ist jetzt schon drin?
Ja, also alles, was, ein, schon, ja. was irgendwie amtlich ist und ein Lichtbild ausweist. Mhm. Mhm. Oder ist. Mhm.
Ja, Presseausweis. Das ist amtlich. Ein Bild und eine einmalige Nummer.
Journalisten kriegen Rabatt, ja.
Das ist halbamtlich, wenn man so will. Also darf nur an einen begrenzten Personenkreis
ausweisen. Da muss aber auch der Abgeordnetenausweis mit dazu. Ich habe ja gar keinen, so. Weil die wollten so viele Daten von mir haben. Seitdem habe ich, man kriegt am Anfang so eine Blankokarte, die habe ich immer noch. Die funktioniert aber genauso gut, deswegen weiß ich gar nicht, hier steht dann da so eine 5 Ziffern drauf. Das ist gar nicht, was dagegen spricht eigentlich, warum man da so ein Foto noch braucht. Mhm. Nur halt, wenn ich mal auf irgendeinen Polizeieinsatz bin, kann ich mich dann nicht gleich ausweisen. Ich bin Abgeordneter, aber. Ist ja auch ganz gut, wenn man mal so behandelt wird, wie das so bei den anderen Demonstranten der Fall ist.
Ja.
Ja, und wollen Sie datenschutzrechtlich noch was mitgeben, was zu beachten wäre?
Also ich habe erst nochmal eine grundsätzliche Nachfrage. Wir haben ja hier die NSA am Tisch, die haben wir hochbauen mit. Wie sehen Sie von der NSA jetzt auch die Möglichkeiten, dass auch andere Diensteanbieter sich dem anschließen und Ähnliches einführen?
Gut, wir können das nur, ich sag mal, in der Form kommunizieren, dass wir eben dort näher an den Datenschutz ranrücken möchten mit dieser Lösung und sozusagen dann auch, wenn man so will, als Vorbildcharakter sozusagen für andere Online-Dienste dann eben uns präsentieren. Ob die das dann machen, das bleibt natürlich denen überlassen. Da können wir auch keinen zu in besonderer Art motivieren. Das kann wirklich nur auf diesem Weg passieren, denke ich.
Ich glaube, wir denken vor allem an die Bahn. Wäre ja schön, wenn die das auch machen würden.
An die habe ich auch gerade gedacht.
Das ist ja auch ähnlich aufgebaut, das Angebot. Die Fahrkarten sehen auch ganz ähnlich aus. Ja. Ist das dasselbe System oder wie ist das?
Nee, aber es ist ein ähnliches System und auch da war der Ansatz, sich an dem, was schon wirklich bekannt ist, zu orientieren. Einfach auch immer vor dem Hintergrund, dass dem Personal, was draußen dann die Fahrkarten kontrollieren muss, auch ein bisschen einfacher zu machen, weil letztendlich gibt es in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Fahrkartenarten und das muss auch noch prüfbar bleiben und da hilft es natürlich einem Prüfer, wenn er die Elemente, die er schon kennt, dann auch wiederfindet. Und habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Es ist ein Standard, der ist mal durch die Deutsche Bahn entwickelt worden, den wir auch dann angewendet haben.
Ja, und datenschutzrechtlich jetzt von meiner Seite, die Datenschutzgrundverordnung auf EU-Ebene, die wird ja derzeit diskutiert und mit großer Wahrscheinlichkeit wird sie kommen. Jetzt in den vergangenen Tagen gab es einige Pressemeldungen, wo man sich auf ministerieller Ebene erstmal nicht verständigen konnte, aber die Intention ist ja da. Wenn sie denn kommt, werden ja auch die Anforderungen steigen, also gerade technisch-organisatorisch und auch im Hinblick auf das Thema Datensparsamkeit. Die Entwicklung wird in der Tat dazu hingehen, dass man also versucht, die Persönlichkeitsrechte durch solche Systeme auch zu schützen. Und wenn man das